Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Guten Abend, Tobi.
Guten Abend, Thomas. Hallöchen.
So, da sind wir auch wieder.
Nachdem wir unsere ganzen Themen schon in der Pre-Show verballert haben, müssen wir jetzt mal langsam anfangen.
Ja, ich hätte die Aufnahme mitlaufen sollen lassen und dann hätten wir das einfach später reingeschnitten. Ja. Hätte man... Okay, 40 Minuten waren es jetzt nicht, ich war ja ein bisschen später, ja, aber 20 Minuten hätte man jetzt auch schon wieder Sendung gehabt.
Na, hätten wir aber einiges rausschneiden müssen, ne?
Ja, okay, das kann man ja.
Na gut, okay.
Das nächste Mal.
Das nächste Mal, das haben wir auch schon beim letzten Mal gesagt.
Aber oder wir müssen die Pre-Show einfach ungeschnitten extra gegen Bezahlung raushauen.
Ach nee, sowas machen wir nicht. Nein, nein. Gibt es denn Podcasts, die sowas machen? Nein, kann ich mir nicht vorstellen.
Nee, ich glaube auch nicht, dass uns da einer irgendwie Geld jetzt zuwerfen wollte, um unsere Pre-Show zu hören. Wobei, so uninteressant war es jetzt nicht, aber vielleicht kommen wir da später nochmal dazu.
Okay, gut, aber wir kommen natürlich heute nochmal zu unserem Sponsor und das ist auch zur Folge, jetzt muss ich extra auf den Tacho gucken, ach, die Folge 389, zur Folge 389 unterstützt uns wieder die Firma Rademacher. Ja, wir freuen uns, dass sie uns so langjährig unterstützen, langjährig nicht ganz, wir sind jetzt ungefähr bei einem Jahr, also wir haben schon eine Jahreskooperation und wir bedanken uns nochmal ganz recht herzlich für die freundliche Unterstützung.
Genau, vielen, vielen Dank, ja.
Gut, dann lass uns in die heutige Sendung einsteigen und ja, die Themenlage ist so leicht übersichtlich, aber ich denke, wir füllen das schon mit ausreichend Worthülsen an das Ganze.
Genau, vielleicht nochmal kurz zur letzten Sendung, da hat uns auch der ein oder andere Tweet nochmal erreicht. Die technische Qualität war jetzt nicht ganz so, geht glaube ich auch wahrscheinlich auf die Kappe meiner Internetleitung beziehungsweise meines Internetanbieters. Ja, bis jetzt klang es ganz gut. Wir haben ja exzessiv vorher noch ein bisschen in uns selbst reingehört, quasi in der Pre-Show und haben da mal geguckt, wie denn es heute ist. Und bis jetzt war es ganz gut, also toi, 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 ja, dreimal auf Holz. Hoffentlich bleibt es jetzt so während der Aufnahme. Wäre uns zu wünschen, ja.
Ja. Ja, das kann halt mal passieren. Normalerweise sind wir immer von der Tonqualität ganz gut dabei und es gibt halt Schwankungen in der Qualität, aber es sei uns verziehen und ich habe letztens mal wieder so ein paar Radiosender durchgeklickt und da waren so Radiointerviews über die Telefonleitung und die klangen ehrlich gesagt noch schlechter als unsere letzte Aufnahme. Ja, okay. Das ist jetzt keine Schutzbehauptung oder das soll jetzt nicht rechtfertigen,
genau.
Aber es war noch hörbar. Ich habe es mir die letzte Folge nochmal angehört, nicht angeguckt.
Angeguckt?
Ja, ich habe mir die Waveform angeschaut. Ja.
Genau.
Jedenfalls, es war noch hörbar, also man konnte das noch verstehen, nach meiner Meinung. Es war zwar nicht optimal, aber naja.
Hätte ich eine bessere Qualität gehabt, hätte ich die auch entsprechend bearbeitet, aber das, da war leider nicht mehr drin, ja.
Aber die Bearbeitung hätte ja auch nichts genutzt, weil es einfach nur, weil Fragmente halt bei der Aufnahme nicht da waren oder weil es halt Störungen gab
in
der Aufnahme.
Genau, und in Zukunft gerne die Telekom mit in Kopie nehmen.
Ja.
So oft wir sie ja schon gelobt haben, aber das war schon sehr ärgerlich, ja. Aber was soll's? Wie gesagt, toi, toi, toi. Hoffentlich ist heute alles besser.
Gut. Schauen wir mal.
Genau, schauen wir mal. Ja, ja.
Ja, ja, hören wir mal. Ja, iFixit hat das iPhone 11 Pro auseinandergenommen. Wir verlinken natürlich auch in den Shownotes nochmal den genauen Artikel zu dem Bericht. Und da gibt es ja eine ganze Menge Spekulationen, was das bilaterale oder bidirektionale oder bilaterale Laden angeht, wie man das ausdrücken mag. Sie haben zwei Akkukonnektoren vorgefunden und sie haben natürlich auch getestet, wenn man den einen abzieht, dann wird es nur noch über den Lightning-Port geladen etc. Und der andere ist dementsprechend dafür da, den Akku über den QI aufzuladen, also über das induktive Laden. Das leuchtet auch soweit ein, aber man hat noch eine Zusatzplatine gefunden, wo ein ganz großes Fragezeichen dahinter steht, wofür die nun ist. Und nach meinem Wissensstand weiß man es bis heute noch nicht, wofür diese Platine nun ist. Mhm. Zuerst wurde angenommen, das ist das kleine Modul, was zum bidirektionalen Laden da sein sollte. Aber dann gab es halt konkretere Aussagen vom René Ritchie. Und er meinte, das ist nicht so, das war nie geplant und es wird auch kein bidirektionales Laden geben über Softwarefreischaltung. Das kommt einfach nicht. Und wenn man sich seine Trefferquote anschaut und auch sein Standing in der Branche vom Ritchie,
der hat gute Kontakte,
schon,
ja.
Ja, könnte man schon sagen, der gute Mann hat recht. Und
oder sagen wir mal so, es ist sehr wahrscheinlich, ja, dass die Vögelchen, die ihm das zugezwitschert haben, wissen, von was sie reden. Ja.
Da kann man von ausgehen. Und wie gesagt, seine Kontakte sind exzellent und ich hoffe ja inständig, dass er Unrecht hat.
Weil ja, du hattest es ja schon angesprochen.
Ich wünsche es mir ja, dass das Ding diese Lademöglichkeit bietet, speziell für die AirPods oder auch für andere QI-Geräte, wie auch immer. Aber wiederum, es ist natürlich auch wieder ein Problem, ein Wärmeproblem, was entstehen kann, weil bei dieser Art von Ladung entsteht Wärme etc. Sie würden sich eventuell noch ein zusätzliches Problem mit in das Gerät holen. Vielleicht haben sie es deswegen nicht gemacht, also wenn sie es nicht gemacht haben, weil es ist ja immer noch nicht hundertprozentig raus, für was diese kleine Platine ist. Mhm. Obwohl iFixit ja auch schon wieder so ein bisschen zurückgerudert ist. Erst haben sie gesagt, ja, das ist garantiert für das bidirektionale Laden und jetzt sind sie wieder so ein Stück weit zurückgerudert. Also das ist immer noch so ein bisschen in der Schwebe, für was das eigentlich genau ist. Ich bin gespannt. Für irgendwas muss es ja sein.
Ja, die Frage ist halt für was.
Ja. Schauen wir mal, was da so bei rauskommt. Und weil es so schön passt, packen wir das Thema davor. Apple hat nämlich auch ein Service-Dokument rausgehauen. Das ist sehr interessant. Sollte man sich unbedingt mal durchlesen. Es gibt nämlich dann demnächst eine neue Fehlermeldung, wenn man in neue Geräte Displays von Third-Party-Anbietern einbaut. Das erkennt logischerweise das Gerät und gibt dann halt aus, dass da irgendwas nicht stimmt mit dem Display und dass es kein Original-Display ist. Und da gibt es dann eine prominente Fehlermeldung. Das Gerät läuft zwar weiter, aber man hat permanent in der Systemeinstellung eine Fehlermeldung stehen. Das kennen wir ja schon von den Akkus. Da gibt es ja auch Fehlermeldungen, wenn man halt Third-Party-Akkus einbaut, die nicht als Original erkannt werden oder die generell, ja, die von Apple nicht als Original-Akku erkannt werden. Finde ich im Prinzip auch ganz okay. Sie können es ja jetzt auch tun, weil sie haben ja jetzt für die nicht autorisierten Apple-Partner oder für die nicht Premium-Reseller den Bezug von Originalersatzteilen erleichtert. Mhm. Und sie haben sich da ja auch ein bisschen geöffnet. Also bin ich der Meinung, dass es ihnen auch frei steht, solche Warnmeldungen rauszugeben.
Und gerade beim Display. Es macht, denke ich mal, Sinn. Also wir hatten es ja schon beim Home-Button, ja, gerade was halt, nicht Face-ID, Touch-ID betrifft. Wir hatten es, du hast schon angesprochen, bei den Akkus, jetzt haben wir es bei den Displays. Also es macht meiner Meinung nach schon Sinn, wie gesagt, einen Hinweis dazu zu geben und das Gerät halt weiterhin benutzbar zu halten. Es wäre eine andere Sache, wenn sie sagen, okay, du hast hier ein Teil ausgetauscht und wir schalten das Gerät jetzt ab. Ja, du kannst es nicht mehr nutzen. Ja, das wäre schon wieder was ganz anderes. Aber auch gerade beim Display, und Apple hat da schon sehr gute Displays mittlerweile eigentlich von Anfang an, aber mittlerweile sind die ja in einer Qualität angelangt. Da wirst du gerade, was jetzt so sehr günstigen Ersatz betrifft, von der Qualität her nicht an das rankommen, was Apple verbaut.
Genau.
Und da, wie gesagt, alleine schon den Hinweis, damit der Nutzer das auch weiß, beziehungsweise man weiß ja auch nicht, was ihm verkauft wird, ja, wenn er es irgendwo machen lässt, dass er da auf jeden Fall, wie gesagt, nochmal den Hinweis hat, genauso beim Akku, ja, nicht jeder Third-Party-Akku, ja, entspricht auch dem technischen Standard oder der Sicherheit, die man sich von so einem Akku erhofft, ja, macht auch Sinn. Touch-ID, ja, sicherheitsrelevant sowieso, ja, da, wobei da die Touch-ID-Funktion, glaube ich, nicht funktioniert hatte damals bei den Geräten, sondern nur die Home-Button-Funktion, wie gesagt, macht auch Sinn, weil das ist ein sicherheitsrelevantes Teil einfach ist. Und von daher, wie gesagt, solange das keine Meldung ist, die ständig quer über das Display angezeigt wird, habe ich damit jetzt überhaupt kein Ding, ja.
Nee, also das ist eine Meldung, die halt in den Systemeinstellungen auftaucht. Und bei dem Akku war es jedenfalls so, dass sie auch noch rechts oben in der Akkusystemanzeige aufgetaucht ist. Ja, gut, das war zwar auch ein bisschen nervig, dass da irgendwie was, immer was eingeblendet worden ist. Ich glaube, man konnte dann auch nicht mehr die Füllstandsanzeige einblenden oben beim Akku. Das bin ich mir aber nicht genau sicher, ob es so war. Aber jedenfalls, es wurde definitiv auch was in der Statusleiste oben eingeblendet. Das war schon ein bisschen nervig, kann ich auch nachvollziehen.
Ja, das würde ich auch sagen, das wird mich dann auch schon wieder stören. Ne?
Aber es ist auch irgendwo nachvollziehbar. Ja, es sind halt Produkte, die halt die Qualität des Original-Apple-Produktes einschränken können oder die das Gesamtprodukt schlechter machen können. Und von daher kann ich auch verstehen, dass Apple da so vorgeht. Ist meine Meinung.
Ja.
Ja, ja. Schauen wir mal. Ja, dann gibt es da noch ein paar Neuigkeiten von den Ming-Chi Kuo, der Star-Analyst im Apple-Kosmos. Er hat nämlich rausgehauen, dass das nächste iPhone-Design sich ganz stark am iPhone 4 orientieren wird. Und das war ja auch schon immer mein Wunsch, dass dieses Design wieder zurückkommen wird. Also, dass wir wieder dieses schöne, markante Design sehen werden. Und ich merke deine
Begeisterung. Also für seine Zeit war das wirklich toll. Und es wäre mal alles, wie gesagt, es ist halt die Frage, wie greifen sie die Designsprache des Geräts dann für neue Geräte auf? Das heißt ja nicht, dass es 1:1 aussehen wird wie ein iPhone 4. Aber gerade ja auch das Design vom iPhone 10 beziehungsweise von den Nachfolgern jetzt, finde ich schon sehr gelungen, ja. Wie gesagt, da jetzt, ich kann es mir halt schlecht vorstellen, ja. Von daher mal abwarten. Also ich finde auf jeden Fall, das aktuelle Design gefällt mir besser als das iPhone 4 Design. Von daher muss man mal gucken, was von diesem Design oder von dieser Designsprache vom iPhone 4 ist dann in das iPhone, wo sind wir jetzt? 12? 12 dann.
Ja, also 2020 wird es dann 12er, genau.
Genau.
Und das ist halt auch eine Geschmackssache, ob man jetzt dieses runde Design haben möchte oder dieses eckige Design. Ich könnte mir schon vorstellen, das war ja auch immer so meine Prognose, dass sie in diese Designrichtung vom iPad Pro gehen. Mhm. Dass sich das so ein bisschen angleicht, dass man da quasi so das Designvorbild sieht für die nächste iPhone-Generation. Und irgendwie müssen sie müssen nicht, aber irgendwo wäre es schon mal schön, wenn sie mal wieder eine etwas größere Designänderung vornehmen würden, weil dieses iPhone-Design, was wir jetzt haben, das haben wir jetzt schon relativ lange gesehen. Und ich würde es mir wünschen. Und er hat es ja auch noch mit ein paar technischen Dingen begründet, warum es auch sinnvoll wäre, das zu ändern. Man geht ja davon aus, dass das 12er iPhone dann auch 5G haben wird. Und dieser neue Rahmen, der sich dann um diesem Telefon, dieser Metallrahmen, der sich dann um dieses Telefon befinden sollte, soll auch die 5G-Antennen beherbergen, die wesentlich besser dann über diesen Metallrahmen auf diese höheren Frequenzen, die benötigt werden für 5G, reagieren kann. Also das soll technisch einhergehen mit dem Design und mit der Technik, bezieht sich, also auf, dass sich das auf 5G bezieht, das war auch die Begründung, warum das Gehäusedesign dann dementsprechend verändert werden sollte, müsste, um einen besseren Empfang zu gewährleisten.
Ja.
Obwohl mir da ja Böses durch den Kopf gegangen ist.
Ja, Antenna Gate 2.0, sage ich da nur.
Genau. Aber ich gehe mal davon aus, dass sie daraus gelernt haben.
Ja klar, you're holding it wrong, ja.
Ja, so
hatten wir ja schon mal.
Genau. Ja, aber wie gesagt, ich gehe mal davon aus, dass wir in irgendeiner Form auch ein neues Design im nächsten Jahr sehen werden.
Ja, okay, von meinem Design würde es ja durchaus Sinn machen, ja. Das war ja auch mit ein Grund, warum man auf die Glasrückseite gegangen ist. Oder jedenfalls laut dem, was man mal gehört hat, ja, um da halt gerade auch, was halt die Antennen betrifft, einfach mehr Fläche zu haben, wo die Funksignale durchgehen, würde natürlich mit einer Antenne rund ums Gehäuse auch wieder Sinn machen. Ja, nur da weiß ich, also wenn das wirklich so sein sollte, weiß man auf jeden Fall schon die Berichterstattung im Vorfeld. Ja,
ja, das ist richtig, das stimmt.
Ja, wobei Antenna-Gate im Prinzip ja nicht das Problem war, ja, zu was es die Medien damals ja auch gemacht haben. Von daher, ja, aber trotzdem, die Ich weiß nicht, inwieweit sie das riskieren wollen, dass sie da im Vorfeld schon ein Antenna-Gate an die Backe geschrieben bekommen. Ja.
Ja, also die Medien haben das natürlich hochgehypt, das ist ganz klar. Und das war auch so ein Stück weit Sensationsjournalismus. Es war natürlich grundsätzlich richtig, dass es da Probleme gab, gar keine Frage. Und das hat Apple ja auch in irgendeiner Form eingesehen. Sonst hätten sie ja nicht dieses Bumper-Programm aufgerufen und oder aufgebaut, dass man sich da kostenlos innerhalb einer gewissen Frist auch einen Bumper schicken lassen konnte. Das hat ja schon war ja schon begründet. Apple würde nichts verschenken, wenn sie da keinen Sinn drin sehen würden.
Die Leute halt beruhigen, beziehungsweise halt was verschenken, ja.
Ja. Aber ich bilde mir ein, dass dann auch der Bumper auch ein bisschen was gebracht hat, dass der Empfang dann auch besser war, weil die Hand war natürlich dann vom Gerät entkoppelt und die Antenne lag mehr oder weniger dann halt zwischen Bumper und zwischen der Hand sozusagen. Mhm. Oder der Bumper hat es quasi die Antenne dann abgeschirmt von der Hand. Ja.
Ich hatte dann mal einen ganz, ganz sexy, coolen Aluminium-Bumper.
Ja, das war ja kontraproduktiv. Nochmal ein Aluminium-Bumper drumherum machen, ne? Aber okay.
Ja, da hat durch die Auflage hat er den Empfang natürlich nur verbessert. Ja. Nee, keine Ahnung, der war weder besser noch schlechter, nachdem ich den drauf hatte. Ja. Aber alleine schon die Tatsache, dass du den verschrauben musstest, ja, war schon so unsinnig, ja.
Ja, ich glaube, das hatte ich auch mal als Testmuster. Ja, da gab's. Ich weiß es nicht.
Weil da ist nämlich nichts mit schnell mal den Bumper wechseln oder das Case. Ja. Pustekuchen. Mm.
Ja. Ja, naja, wir schauen mal. Und des Weiteren hat er noch spekuliert, dass die neuen Geräte dann auch eine Saphirglas-Oberfläche haben werden. Diese Gerüchte gab es auch schon sehr lange und im Endeffekt hätte das Apple schon längst tun können,
Saphirglas zu verbauen. Ich denke nicht,
wenn sie es wollten.
Die sind mit dem Corning so zufrieden und haben da auch jetzt wieder Geld. Okay, es ist die Frage, an was arbeitet Corning? Arbeiten die an etwas wie Saphirglas?
Ja,
oder das ist ja die Frage, aber die haben, glaube ich, vor kurzem ja auch wieder Geld in Corning gesteckt oder investiert.
Genau.
Von daher werden sie auf jeden Fall in der Richtung, denke ich mal, weiter auf jeden Fall tätig sein. Saphir, denke ich mal, macht auch mehr Sinn an der Uhr als am Telefon. Vor allem ist die Frage, was das kostentechnisch bei der Größe dann letztendlich dann auch ausmachen würde im Vergleich jetzt zu so einem kleinen iPhone,
Uhrendisplay.
Apple Watch Display.
Ja. Ja. Ja, das ist die Frage. Ganz klar. Ja. Naja, schauen wir mal.
Schauen wir mal.
Aber bis nächstes Jahr können wir ja noch warten.
Ja, und wenn ich jetzt länger mit einer Anschaffung warte, kann ich auch aufs nächste iPhone warten. Ja. So viel dazu.
Ja.
Aber wo wir über Gates und Displays gesprochen hatten, eine kleine Sache, die mir eben noch eingefallen ist. Und zwar hat Samsung jetzt bekannt gegeben, dass du als Fold-Besitzer dein Display einmalig für $150 wechseln lassen kannst.
Mhm. Genau, aber ich glaube, das bezieht sich auch auf eine gewisse Frist. Also das geht nicht unendlich.
Genau.
Ich glaube, das geht nur einem gewissen Zeitraum, den ich aber jetzt nicht auswendig weiß.
Ich jetzt auch nicht. Ich fand es halt nur interessant. Und preislich ist es natürlich auch schon so ein Ding, ja, gerade bei dem Display und auch dieser Falttechnik ist das, denke ich mal, allerhöchstens Selbstkostenpreis. Und da würde ich sagen, liegen sie sogar aktuell noch drunter. Ja, also ich denke nicht, dass sie damit die Displaykosten beziehungsweise die Austauschkosten, also mit Service etc. Gedeckt haben.
Ich gehe davon aus, dass es Selbstkostenpreis, weil du hast natürlich auch Handlingskosten, Personalkosten, Montagekosten.
Ja, und wie gesagt,
Montage, Personal, ja klar.
Ich glaube noch nicht mal, dass sie damit die Kosten decken.
Nee.
Ich denke, da ist wahrscheinlich ein Teil von dem Gewinn, den sie mit dem Gerät machen, noch mit reingerechnet. Und eventuell, dass sie sagen, okay, über die Zeit reduzieren sich die Kosten des Displays einfach, wie es halt immer so ist. Ja, die verkaufen vielleicht die Technik auch an andere. Ja, vielleicht auch demnächst an Apple, keine Ahnung, ja, dass sich dann einfach über die Menge der Preis generell ein bisschen nach unten zieht und dass sie sich dann da annähern. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass im Moment bei dem Preis wirklich die Kosten fürs Display reingeholt sind. Ich kann es mir nicht vorstellen. Nicht bei den Preisen, die man für Standard in Anführungszeichen Displays momentan bezahlt auch. Und auch was spekuliert wurde damals mit dem iPhone 10, ja, mit den Displaypreisen pro Gerät, ja, kann ich mir, wie gesagt, nur sehr schwer vorstellen, dass sie da Break-Even machen.
Mhm. Ja, ist natürlich auch ein positives Zeichen in Richtung der Kunden hier. Okay, wir geben euch quasi einmal dieses Goodie. Mhm. Aber wiederum, ja, es ist auch wiederum beunruhigend, wo man sagen kann, ja, die trauen dem Display ja nicht viel zu, auch nicht der überarbeiteten Version.
Na, also, das so würde ich es jetzt vielleicht nicht unbedingt interpretieren wollen. Ich finde es halt eine schöne Zusage oder Info auch für jemanden, der sich für das Gerät interessiert, aber Schiss hat, dass wenn wirklich was mit dem Display passiert, dass so ein schwarzes Loch ist, ja, weil du nicht weißt, was eventuell so ein Displaytausch kostet. Und der Preis ist natürlich, ja, tut nicht weh, ist jetzt falsch gesagt, aber im Vergleich zu dem Anschaffungspreis von dem Gerät ist das doch wieder ein Preis, der ist okay, ja.
Ja, es kommt immer drauf an. Man sagt immer so locker und lapidar, ja, wer sich so ein Gerät kaufen kann, der hat auch die Knete. Aber es gibt bestimmt auch Leute, ja, die sich das vom Munde absparen, die einfach so scharf, ja, auf das Gerät sind. Das, und das kann man nicht immer pauschalisieren, dass man jetzt sagen kann, oh, wer sich jetzt so ein Gerät leisten kann, den fällt das leicht, auch so eine Reparatur zu bezahlen. Also das kann man nicht immer pauschal sehen, ist meine Meinung.
Da muss ich aber immer an, ja, Verwandtschaft ist es jetzt nicht direkt, aber über fünf Ecken muss ich da an die Aussage von jemandem denken, bei mir im erweiterten Familienkreis, der auch gesagt hat, der hat sich damals hier so eine gepimpte G-Klasse gekauft. Der hat dann auch gesagt, wenn ich mir den Betrieb des Fahrzeugs nicht leisten kann, ja, dann brauche ich mir es auch nicht anschaffen. Weil der Kaufpreis von dem Auto alleine tut's nicht. Ja, wenn du mal alleine guckst, was hier ein Service kostet für das Auto, ja, dann wird's dir ganz anders. Und entweder du kannst dir es leisten oder nicht. Das, klar, bei einem Smartphone, ja, was ja mittlerweile für einige wahrscheinlich auch durchaus den Laptop ersetzen kann, ist es nochmal eine andere Sache, ganz klar. Aber sind wir da auch mal ehrlich, das sind keine Geräte, die man sich einfach so kauft. Nicht in der Preisklasse.
Nicht in der Preisklasse.
Auch ein iPhone 11 Max Pro, nee, Pro Max, 11 Max Pro. Ja, wie auch immer.
11 Pro Max.
Ja, auch das ist ein Gerät, was man sich nicht einfach so zulegt. Ja,
ja.
Klar, ja. Kann man sich das auch vom Mund absparen, aber da sollte eventuell noch ein Apple Care oder so mit drin sein. Oder eine andere Versicherung, muss ja nicht jetzt Apple sein. Macht bei so einem Gerätepreis, gerade wenn man es ohne Vertrag kauft, durchaus Sinn. Ja. Und wie gesagt, das kauft man sich nicht einfach so, ja.
Ja, aber es ist ja die Frage, ob man jetzt eine G-Klasse so direkt mit einem Fold
vergleichen kann. Das hinkt so ein bisschen, weil, wie gesagt, ja, weil das Fold gerade auch mit der Funktionalität, die du hast und auch in dem, wie gesagt, das Smartphone ist was anderes als ein Auto, kannst du so jetzt nicht direkt miteinander vergleichen, aber alleine vom Anschaffungswiderstand, den du hast bei dem Gerät, ist das für mich jetzt kein iPhone 11, kein Note 10 oder so, ja. Note, kein S10.
Ja, ja.
Von daher ist das nochmal eine ganz andere Klasse.
So ist es. Und ob man auch ein Display als Betriebsmittel für ein Handy sehen muss, also ja, ist immer so eine andere Geschichte. Allerdings würde ich schon, wenn ich mir so ein hochklassiges Smartphone kaufe, egal ob es jetzt von Apple ist, oder so ein hochpreisiges, überlegen, ob nicht eine eine Handyversicherung in irgendeiner Form Sinn macht, muss ja nicht von Apple sein, gibt es ja auch von Drittanbietern. Und bei Samsung gibt es das ja auch von Drittanbietern. Da würde das schon Sinn machen. Und gerade bei dem Fold muss man natürlich auch genau schauen, was ist abgedeckt und was ist nicht abgedeckt. Mhm. Also Handyversicherung ist nicht gleich Handyversicherung.
Das ist wie bei jeder Versicherung auch.
Ja, 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 ja.
Augen auf beim
Versicherungsabschluss.
Ja, ja. Ja, genau. Ich hatte eben noch einen anderen Gedanken. Es ist mir aber auch schon wieder entfallen. Ach so, ja, doch. Weil wir es hier gerade vom Fold kurz haben. Ich glaube, im Twitter-Feed von Mr. Mobile hatte ich das gesehen. Der hatte nämlich das Fold da ein paar Bilder mal auf Twitter gepostet. Und er hatte da auch was geschrieben, gerade in Bezug auf Tablet-Einsatz, wo ich auch gesagt habe, und er hat es dann halt auf, ja, hatte entsprechend die Seiten beziehungsweise die Anwendung. Und ich so, ey, what the fuck, so viel Bildschirmfläche in einem Gerät, was zusammengeklappt dann auch immer noch in deine Hosentasche passt, ist natürlich schon geil.
Das ist natürlich super, aber ja, wie oft kann man das klappen?
Ja, die Technik, wie gesagt, steckt nur in den Kinderschuhen. Das muss man jetzt mal gucken, wie sich das in den nächsten Jahren noch entwickelt. Aber ich hatte ja, oder wir hatten da in der Vergangenheit ja schon öfter drüber gesprochen, auch gerade als die News herauskamen. Und es gibt ja noch andere Hersteller, die faltbare Geräte jetzt haben. Wo ich auch gesagt habe, ich kann mir das bei Apple durchaus jetzt in dem iPad-Bereich vorstellen. Und da macht es für mich eigentlich auch den meisten Sinn. Gerade wenn du sagst, du klappst das Display nach innen weg, dass du da quasi einen Displayschutz auch noch dabei weg hast und es ist halt relativ kompakt. Und das fände ich dann gerade in Bezug auf immer dabei, beziehungsweise einfach dabei, nimmt nicht viel Platz weg. Du brauchst dir eventuell sogar um eine Hülle nicht Gedanken machen, weil dein Display ist ja so oder so geschützt. Ja, klar, ob du jetzt dann außen auf den oder auf der Rückseite von dem Gerät dann noch Kratzer haben willst, ist eine andere Frage, aber du könntest eventuell sogar, oder machst einfach nur eine Folie drauf, ja, auf die Außenseite von dem Gerät, könntest da sogar ohne nochmal ein Case oder eine Tasche oder sowas, das Ding in der Jackentasche, Hose, je nachdem, ob es ein Mini, ja, ich stelle mir vor, so ein iPad Mini geklappt vor, ja. Vom Faktor ohne Ende. Ja, wenn du da noch wirklich ein Display von der Qualität drin hättest, wie es jetzt in den Pros verbaut wird, Hammer, ja. Oder selbst das kleine Pro zusammengeklappt. Also da wäre ich, also wenn sowas jetzt angekündigt würde von Apple im nächsten iPad-Event, wäre ich direkt bei den Vorbestellern dabei. Direkt.
Okay.
Und wie gesagt, da in dem Tablet-Bereich, denke ich mal, macht es für Apple sogar mehr Sinn, als wenn sie jetzt überlegen, da was in dem iPhone-Bereich zu machen. Ja. Aber muss man einfach mal abwarten. Vor allem günstig würde es dann bei Apple auch nicht, ja.
Nein, davon kann man ausgehen. Was ist schon günstig bei Apple? Sehr wenig.
Sagen wir mal so, günstig ist wieder, kann man diskutieren, aber was ist billig? Ja, das ist klar, du kriegst nichts Billiges bei Apple. Aber günstig könnte man schon sagen, gerade was die iPad-Einstiegswelt betrifft, für das, was du dann kriegst an Technik, beziehungsweise an Ökosystem, genauso die Apple Watch, wenn du mal die Series 3 dir anguckst, der Einstiegspreis ist auch unschlagbar. Okay, du kriegst eine Uhr, die ist jetzt mittlerweile schon 2 Generationen hinterher, aber die ist ja trotzdem nicht schlecht. Nein. Wenn du nicht die neuesten Feature brauchst, bei dem Preis keine ist das Frage. Auf jeden Fall mal ein Blick wert. Und das würde ich dann schon als günstig bezeichnen für das, was du kriegst.
Ja,
wie gesagt, nicht billig.
Ja, und es ist ja immer noch ein Phänomen, was ich sehr positiv finde. Egal für welche Version du dich entscheidest, du hast immer die gleiche Technik. Ob du eine, also jetzt innerhalb einer Serie natürlich, als ob du eine Series 5 nimmst mit Keramik oder mit Aluminium, du hast die gleiche Technik innen drin. Und das Was die Uhr teuer macht, ist im Endeffekt nur die Gehäuseform, nicht Form, sondern die Gehäusematerialgeschichte, also aus welchem Material das ist, und die Armbänder.
Und die Displaygröße. Und
die Größe, ja 44, dementsprechend als größte Version, ja. Und das ist halt hochinteressant, finde ich. Und ja, muss halt jeder selber wissen, ob er eine Titan haben will, eine Keramik oder eine Aluminiumuhr. Und ich sag mal so, wer wirklich jede Generation wechseln möchte, ist eigentlich mit so einer Aluminiumuhr vom gesunden Menschenverstand am besten aufgehoben, weil du hast am wenigsten Investitionen und kannst locker wechseln, lockerer als wenn ich mir jetzt eine Keramikuhr kaufe für 1.000
Ja, und vor allem, wenn du jemand bist, der die Geräte nicht irgendwie nach unten durchreißt. Ob das jetzt hier die Frau, Lebensgefährte, Kinder, wer auch immer ist, sondern die eventuell auch entweder zurück in Zahlung gibst, wenn es von Apple noch genommen wird, oder aber gebraucht halt verkaufst, kannst du ja da auch nochmal quasi refinanzieren, ja, deinen Kauf. Und gerade, ja, wenn du das wirklich jährlich machen würdest, ja, und hast ja dann quasi Vorgänger, Technik noch, ja, bist ja auch technisch noch so aktuell, dass es von Apple auf jeden Fall auch noch unterstützt wird, was Updates, beziehungsweise was ja auch einfach die Technik betrifft, ja, dass sie noch aktuell ist im Prinzip. Auf der Seite, dass du da ja auch einen guten Gebrauchtpreis kriegst in der Regel, wenn das Gerät halt auch einen entsprechenden Zustand hat. Und da kann man gerade bei iPhone und Apple Watch, denke ich mal, kaum was verkehrt machen. Ja.
Ja, allgemein sehr preisstabil, keine Frage, waren die Produkte ja schon immer. Ja. Aber wo du gerade bei Apple Watch bist, da gab es ein paar Neuigkeiten. Die wurden nämlich ein bisschen auseinandergenommen, die Modelle.
Oh, oder wen überrascht das?
Wen überrascht das, ja. Und es gab ja schon im Vorfeld Spekulationen darüber, dass der S4 und der S5-Chip relativ, oder nicht relativ, sondern komplett gleich ist, dass die gleiche Prozessorgeneration ist. Das wundert uns auch alle nicht, weil Apple hat in den ganzen Datenblättern keine Werte angegeben, keine Daten. Sie haben sich zu den Leistungsdaten extrem bedeckt gehalten. Also was heißt extrem bedeckt? Sie haben da nichts zu gesagt, auch nicht auf der Keynote. Letztendlich haben sie das Ding nur umgelabelt und haben aus dem S4 ein S5 gemacht. Es ist, wenn man es jetzt böse ausdrücken möchte, so ein bisschen Schummelei, würde ich sagen. Weil wenn man sich jetzt das Teardown von iFixit anschaut, hat die Uhr sich relativ geringfügig verändert. Das Einzige, was hinzugekommen ist, Kompass, mehr Speicher und im Endeffekt eine neue Display-Technik. Und ein Sensor, der Display-spezifisch ist, also der dem Display zuarbeitet. Sonst ist das Ding identisch mit der Series 4.
Jo. Die Frage ist, ob der Sock wirklich, oder ob sich am Sock nichts geändert hat. Das ist ja die Frage. Ich könnte mir vorstellen, dass sich da im Sock ein bisschen was geändert hat, gerade was eventuell Optimierung auf Batterielaufzeit betrifft.
Das könnte möglich sein, aber
Mehr wird sich da wahrscheinlich nicht getan haben. Ja.
Es wird sich nichts an der Performance geändert haben, genau. Weil der Throton Smith, der hat dementsprechend auch was in Xcode gefunden und das waren ja die ersten Leaks, die quasi rauskamen, dass es sich da im Großen und Ganzen um die gleiche Prozessorgeneration handelt bei dem Ding und er wird, wie gesagt, angepasst sein, wahrscheinlich auf ein paar Kleinigkeiten, auf die neuen Gegebenheiten der Apple Watch Display etc. und vielleicht ein paar Effizienzeinstellungen oder Effizienzgeschichten
akkutechnisch. Wobei man aber auch da sagen muss, der Chip war ja nicht schlecht.
Nein, er war nicht
schlecht. Oder hat nicht funktioniert. Der hat seine Leistung gebracht. Du bist mittlerweile auf dem Leistungsstandard. Und klar, kann man auch wieder sagen, ich wollte jetzt auch anmerken, also der ist auf jeden Fall in dem Bereich der Chip. Ja, da hat kein anderer Chip-Hersteller gerade in diesem Smartwatch-Segment irgendeinen Chip, der ähnlich Leistung bringt, ja. Egal ob jetzt was Rechenleistung betrifft, beziehungsweise Strom sparen, da gibt es nichts Vergleichbares momentan. Soll natürlich nicht heißen, dass ich Apple auf den Lorbeeren da ausruhen kann, weil irgendwann könnte es passieren, ja. Und mit Intel und AMD hatten wir ja das schönste Beispiel die letzten Jahre, ja, dass da die Prinzessin aufgewacht ist, ja, aus ihrem Dornröschenschlaf und da jetzt Druck macht. Das könnte Apple natürlich auch passieren, ja. Gerade der ARM-Bereich ist ja der Chip, Bereich im Moment, ja, wo eigentlich so die interessanteste Arbeit vorangeht. Und warum, ja, sollte da nicht irgendwo auch Samsung eventuell einen Wurf demnächst mal machen, ja. Von daher, wie gesagt, sollte sich Apple da vielleicht nicht zu sicher sein. Aber wie gesagt, es ist ja kein schlechter Chip.
Nein, um Gottes Willen. Aber was ich damit auch noch sagen wollte, ist Folgendes. Wer jetzt nicht unbedingt das Feature haben möchte oder das Feature des Always-On-Displays haben möchte, mhm, und wer keinen Kompass benötigt und wer eine S4, also wer eine Series 4 hat, der kann da durchaus bei bleiben. Es macht sich im Endeffekt nicht in der Leistung bemerkbar. Oder wer irgendwo noch eine S4 im Handel sieht zum günstigen Preis, weil offiziell wird es ja nicht mehr verkauft. Mhm. Und wer wirklich auf das Always-On-Display verzichten kann oder wer das sogar nicht möchte, der ist mit einer Series 4 auch extrem gut bedient.
Ja, oder wie gesagt, im Gebrauchtmarkt. Wenn zum da Beispiel gute, ja, Angebote sind oder vertrauenswürdige Angebote sind, warum nicht?
Absolut richtig.
Ja. Wenn der Preis passt, mit der 4 kann man nicht viel verkehrt machen.
Ja. Ja, übrigens noch kurz zur Erläuterung, man kann auch bei der 5er das Ganze deaktivieren, also dieses Always-On-Display kann, mhm, man auch ausschalten. Da haben wir ja noch drüber diskutiert, ob das funktioniert oder nicht. Das ist jetzt herausgekommen bei den ersten Hands-On-Geschichten oder bei den ersten Leuten, die die Uhr in der Hand haben, dass man das natürlich komplett ausschalten kann. Und man kann auch sensitive Daten so anpassen, dass nur das angezeigt wird, was man anzeigen lassen möchte. Also wenn jetzt irgendwelche Termine etc. oder in den Watchfaces irgendwas angezeigt wird, kann man das auch dementsprechend relativ granular den Bedürfnissen anpassen. Ja.
Ja. Und ja, wegen dem oder beim Verkaufsstart von der Apple 5, von der Watch Series 5, gab es anscheinend auch schöne Schlangen wieder im Store. Selbst bei den Reservierungen musste man anscheinend ein bisschen Zeit mitbringen, weil doch der Andrang recht gut war, ja.
Ja, kann ich verstehen. Gut, dann gab es noch neue Gerüchte zu den AirPods 3. Die sind ganz neu gekommen. Und,
oh, gibt es schon die Dreier?
Du hast vorhin gefragt, gibt es überhaupt schon die Zweier, hast du gefragt.
Ja, ja, genau. Ja, beziehungsweise, genau, hatten wir schon die Zwei, so war es. Ja, ja, genau. Ja. Da so kleine Pre-Show-Inside.
Ich hatte heute auch so ein paar Twitter-Diskussionen oder eine Twitter-Diskussion geführt, dass jemand meinte, der Marc meinte, die Zweier sind noch so neu auf dem Markt, da wird es nichts geben. Oder da wird es jetzt nichts zum Weihnachtsgeschäft geben. Weil im Moment waren diese Gerüchte ja so, dass im Oktober die Produktion starten soll und das passend zum Weihnachtsgeschäft in die Dreier rauskommen soll. Also die AirPods 3 mit Active Noise Cancelling, mit Fitness Tracking, mit Wasserdicht, mit allem Schnickschnack. Also das, was wir uns alle so in den vergangenen Monaten schon so erhofft haben und was wir uns eigentlich zum Teil auch für die Zweier gewünscht haben. Weil sagen wir mal ehrlich, das Update für die Zweier, das war ja relativ gering. In meinen Augen nur eine 1,5er Version. Da kam ja nicht viel bei rum. Es kam ein neuer Chip, eine etwas schnellere Konnektivität zum Device oder zum Gerät, wo die Musik gestreamt wird und das Ladecase. Und das Ladecase gab es auch nur optional, also man konnte das dementsprechend auswählen, ob man es haben wollte oder nicht. Also nach meiner Meinung keine großartigen Erneuerungen. Und viele sagen, die Geschichte kommt zu früh. Also wenn sie jetzt zu Weihnachten kommen würden, die Dreier, und ich sage eigentlich nicht, weil die im Vorfeld zu den Zweiern gab es nämlich auch Gerüchte, dass sie viel früher kommen sollten und dass sie zum Marktstart eigentlich kommen sollten mit der AirPower-Matte. Und da wir ja die AirPower-Matte nie gesehen haben und dass sie das auch immer wieder verschoben haben, war das der Grund, warum auch die AirPods 2 so spät kamen, weil sie immer noch bis zum Schluss gehofft haben, AirPower kommt noch, und wo es dann halt nicht kam, kam kurz darauf auch die AirPods 2 auf den Markt. Man hat ja, also das ist so meine Begründung. Also wir sind auch mit den AirPods 2 relativ spät dran und ich gehe mal wirklich davon aus, dass wir zum Weihnachtsfest oder zum Weihnachtsgeschäft die AirPods 3 sehen werden. Also die Gerüchte verdichten sich jetzt auch und die Features und die Funktionsgerüchte werden immer detailreicher und das lässt eigentlich darauf hinschließen, dass da schon viel dran ist. Ich hoffe es mal, dass da was kommt. weil die Zweier, die habe ich ausgesessen.
Aber was sollen die machen im Bereich von Fitness-Tracking?
Du hast ja die Möglichkeit, über das Ohr einiges abzumessen. Ich denke auch mal, dass da irgendwas abgreifbar ist, was zum Beispiel den Puls angeht, dass man das auch über das Ohr abgreifen kann. Das ist jetzt mal so meine Idee dazu.
Ja. Ja. Okay. Ja. Ja, wenn man keine Uhr hat.
Ja. Zum Beispiel. Mhm. Ja. Also, ja. Gut, und dann gab es noch eine ganze Menge anderer Geschichten von Marktbegleitern. Amazon hat jetzt endlich die Echo Buds vorgestellt. Das waren ja die Produkte, das Produkt, was auch schon sehr lange in der Gerüchteküche war. Und das war heute wieder ein Meisterbeispiel von einer sehr oberflächlichen Berichterstattung. Ich möchte jetzt ja keine Kollegenschelte betreiben, weil das wäre auch ein bisschen zu viel, weil alle haben es falsch berichtet. Sie haben alle von ANC, Active Noise Cancelling, berichtet. Das ist komplett falsch. Die Dinge haben ein abgespecktes ANC und da haben sie auch einen Ausdruck, ich habe es mir extra aufgeschrieben, um hier keine falschen Informationen zu verbreiten. Sie haben Active Noise Reduction. Das ist ein ganz großer Unterschied. Das hat auch der Kooperationspartner nochmal klargestellt heute, nämlich Bose. Bose sitzt im Boot bei Amazon in dem Bereich und die liefern diese Technologie, diese Active Noise Reduction. Und das ist bei weitem nicht ANC. Und viele haben es dann auch gleichgestellt mit diesen legendären QC35 Over-Ear-Kopfhörern von Bose, was ja so ein Quasi-Standard abbildet im Noise-Canceling-Bereich. Also das ist ja so die Messlatte, die extrem hoch liegt. Und Bose hat dann gesagt, nee, Leute, das ist was ganz anderes. Das ist zwar schon relativ gut, aber es kommt nicht an ein ANC ran. Es ist eine Noise Reduction. Und das wollte ich hier nochmal ein bisschen herausarbeiten. Da waren die Kollegen noch sehr schnell mit ihrer Berichterstattung.
Ja. Unterstützen die wenigstens Dolby Atmos?
das wahrscheinlich nicht.
Nee, nachdem ja die letzten Wochen hier alle möglichen Geräte irgendwie mit Dolby-Zertifizierung aufgewartet haben, ja, hätte mich ja, das jetzt auch nicht überrascht.
Ja, jedenfalls klingen sie vom Feature-Set her ganz okay. Es sind True Wireless In-Ear-Dinger, Bluetooth, ganz klar. Der Alexa-Assistent ist natürlich verbaut, wie soll es auch anders sein?
Ja, bietet sich an.
Macht Sinn. Was ich aber auf gut Deutsch zum Kotzen finde, das Ding wird oder das Ladecase wird mit Micro-USB geladen. Wie kann man in der heutigen Zeit... Wie kann man, ich hab mir da dreimal das Datenblatt angeguckt und es ist wirklich so, steht drin, Lieferumfang, Micro-USB-Kabel, Connector am Ladecase, Micro-USB. Also ich gehe davon aus, dass es auch wirklich so ist. Jedenfalls verweist die amerikanische Amazon-Seite auf dieses Datenblatt und da kann man das halt rauslesen. Hat heute auch ein Kollege gesagt, dass er das ein bisschen negativ findet. Ich finde es nicht nur ein bisschen negativ, ich finde es eigentlich beschämend, dass dieses Produkt mit Micro-USB geladen wird. Selbst JBL hat das in den aktuellen Geräten hinbekommen, USB-C zu verbauen, auch in den True Wireless-Geschichten, die JBL vorgestellt hat, ist es zum Beispiel. Und wenn man im Preisbereich von $130 unterwegs ist, was zwar immer noch weit unter dem von Apple ist, kann man, denke ich, schon verlangen, dass sie in das Ladecase einen USB-C-Konnektor bauen. Für mich ein absolutes, eine absolute Dealbreaker-Geschichte. Wozu? Ist nicht mehr zeitgemäß, meine Meinung. Bist du noch da?
Ja, ich bin gerade überlegen. Amazon hat ja mal eigene Telefone verkauft. Die hatten, glaube ich, auch alle Micro-USB.
Ja, mein Gott, das war aber länger her. Und ich meine, wir sind im Jahr 2019.
Ne? Ja. Also wenn man schon keinen eigenen Lightning-Standard hat, würde das durchaus Sinn machen, dass man da auf USB-C geht.
Ja.
Ja, wobei, 2020 haben wir ja vielleicht auch USB-C im iPhone, also von daher.
Eben. Ja. Gut. Und dann hat, was ich auch wieder so lustig fand, Xiaomi natürlich auch nachgezogen. Die haben die AirDots Pro, also nicht AirPods, sondern AirDots. Also diese Namensgleichung ist verblüffend. Die AirDots Pro 2 vorgestellt. Da haben heute auch, die haben angeblich wirklich Active Noise Cancelling on Board. Und da muss ich sagen, liebe Kollegen, seid da ein bisschen vorsichtig mit euren Aussagen. Das ist zwar alles da darauf geschrieben, aber ANC ist nicht gleich ANC. Da liegen Welten zwischen. Da kann man nicht alles miteinander vergleichen. Und man kann schon alles miteinander vergleichen.
Ja, klar, wenn jemand ANC anbietet, dann kann man das auch vergleichen. Ja,
aber es gibt da wahnsinnige Qualitätsunterschiede. Die Dinger klingen zwar ganz gut, haben Bluetooth 5.0, haben zwei Mikrofone eingebaut, haben angeblich ein ordentliches ANC und sollen nur so um die 60 Euro kosten. Da bin ich sehr skeptisch, ob die Dinger wirklich was taugen werden. Die Vorgängermodelle, die wurden zwar ganz gut bewertet, es gab da Vorgängermodelle von, die waren im gleichen Preisrangement, aber sie kommen halt immer noch nicht an AirPods dran, obwohl AirPods kein ANC haben, aber dennoch kamen sie nicht dort ran, das haben auch die Tests gezeigt. Und auch dieses ANC war mangelhaft. Und man sieht ja auch, die Firma Libraton hat jetzt ja auch vor kurzem ANC True Wireless Stöpsel vorgestellt. Und selbst damit sind sie auf die Nase geflogen. Das ANC war auch nur so ausreichend. Also da ist man ja auch kräftig auf die Nase geflogen. Ne? Das ANC in solche kleinen Ohrstöpsel reinzubringen, ist nicht so einfach.
Ja.
Weil wenn es so einfach wäre, dann hätte das Apple schon längst getan.
Oder würde es jeder machen?
Oder würde es jeder machen. Ja. Oder würde es jeder auf ein Level bringen, wo es vernünftig wäre. Und ich selbst, der Marktführer in dem Bereich, hat es nicht vernünftig hinbekommen. Bose zum Beispiel, die im Noise-Canceling-Bereich ganz weit vorne sind, selbst die kriegen das in diese kleinen Ohrstöpsel nicht vernünftig hin, nicht auf einem vernünftigen Qualitätslevel. Ja? Hm. Ist halt so. Irgendwo ist das Ganze auch nur limitiert, hat auch mit der Gerätegröße zu tun.
Genau.
Gut. Tja, was haben wir denn noch an Themen? Wir haben ja noch ein bisschen was. Ein kurzes Thema, da möchte ich nur auf einen Artikel hinweisen, da hat der Entwickler von Carbon Copy Cloner auf die defizitäre Situation hingewiesen, wie weniger performant sich APFS im Bereich von normalen konventionellen Platten bewegt. Das heißt, mit APFS kann es teilweise 2 bis 3 Mal länger dauern, Dateien einzulesen, Verzeichnisse einzulesen als auf SSDs. Wundert mich auch nicht, weil Apple sagt ja von Anfang an, dass SSDs optimiert oder dass APFS für SSDs optimiert ist und nicht für konventionelle Platten. Und ja, das stellt sich in diesem Bericht heraus, dass es so ist.
Ja, ja, wobei sich das Problem in den nächsten 5 Jahren wahrscheinlich schon eh erledigt hat. Klar hast du dann wieder die andere Sache, gerade im externen Festplattenbereich, gerade was Dateiarchivierung oder Auslagern von Daten betrifft, wirst du normale Platten im Einsatz haben. Aber ich hoffe, dass Apple in den nächsten 5 Jahren eher früher bei ihren iMacs auf SSD-only auch geht. Ja, und dann hast du auf jeden Fall beim Neugerätekauf das schon mal durchweg gelöst, das Problem, ja.
Ja, also er hat zum Beispiel ein Beispiel angeführt, dass der Bereich, wenn man jetzt Verzeichnisse einliest und die Informationen der Verzeichnisse auslesen will, also was sich in dem Verzeichnis befindet, also die Metadaten der jeweiligen Verzeichnisse einlesen möchte, liegt es ganz einfach daran, dass bei HFS Plus alle Metadaten oder alle Dateien, die Metadaten enthalten, zentral an einem Ort abgelegt worden sind. Und das ist bei APFS nicht mehr so, da ist die jeweilige Metadatei an der jeweiligen Datei angelegt. Das bedeutet, bei konventionellen Festplatten muss der Schreiblesekopf hin und her springen, um diese Metadateien einzulesen und zu erfassen. Und das ist zum Beispiel ein strukturelles Problem von APFS in Zusammenarbeit mit Standard oder mit magnetischen Platten. Und eine SSD ist ja ganz anders aufgebaut, was das Schreiblesen angeht. Und von daher kann eine SSD halt mit dieser Art von Dateiablage umgehen. Ne? Naja, schauen wir mal.
Ja.
Tja.
Ja, einen Tod haben sie anscheinend sich ausgesucht, ja.
Den müssen sie sterben, ja.
Nee, aber ich denke, der haben die eindeutig auf die Zukunft entwickelt, weil die SSD ist, klar, außer im Massenspeichermarkt, ist es gerade im Privatbereich, ist die konventionelle Festplatte eigentlich tot, ja. Zumindest mal, was interne Lösungen betrifft. Oder Standardauslieferung wird hoffentlich in den nächsten Jahren eine Standardfestplatte nicht mehr der Fall sein. Und wie gesagt, klar, wenn ich jetzt hier externe Festplatten dranhänge und gerade da auch auf Quantität einfach, was das Volumen betrifft, gehen muss, komme ich an normalen nicht vorbei. Ja, aber kommt es mir da dann auf Schreibgeschwindigkeit drauf an oder Lesegeschwindigkeit?
Nein, nicht also er unbedingt. Hat ja auch dediziert darauf hingewiesen, dass es bei Bootlaufwerken keinen Sinn macht, APFS mit einer konventionellen Platte zu betreiben. Das war ja auch der Hinweis darauf, bei Massenspeicher, also bei Datengräbern, da ist das eine sekundäre Geschichte, klar. Und wenn man natürlich auch erstmal die Verzeichnisse eingelesen hat, dann ist es ja auch erstmal im Cache von der Platte drin und das Problem verringert sich ja dann auch immer, verringert sich dann ja auch, wenn man die Platte dann im System oder im Betrieb hat. Wenn das Ganze erstmal gecached ist, dann wird das Problem immer kleiner letztendlich. Aber es ist ein sehr interessanter Artikel für alle diejenigen, die sich ein bisschen dafür interessieren.
Ja.
Gut, das nächste Thema, das wollte ich unbedingt ja noch reinnehmen. Dann haben wir auch die Themen, glaube ich, heute durch. Hasbro. Hasbro kennst du sicherlich, ne?
Ja, ja, klar.
Das ist so die Spielzeugmafia, hätte ich bald gesagt. Jedenfalls haben die eine neue Nerfgun vorgestellt. Das Thema Nerfgun, das ist ja in den letzten Jahren so richtig durch die Decke gegangen und es wurde immer mehr Anbieter oder es gibt immer mehr Anbieter, die sich da gegenseitig konkurrenzieren, wie man so schön sagt. Und Hasbro hat jetzt eine ultimative Nerfgun vorgestellt, wie sie selbst gesagt haben, die Nerfgun Ultra One. Und die schafft im Vergleich zu den herkömmlichen Hasbro-Geschichten 36,5 Meter Reichweite. So eine vergleichbare Hasbro-Geschichte, die sie im Vorfeld gab, schafft zu 23 Meter. Und mit 23 Metern liegen sie auch schon recht weit vorne. Nochmal ganz kurz erklärt, was eine Nerfgun überhaupt ist. Man hat im Endeffekt eine Spielzeugpistole, Maschinengewehr, gibt es ja in verschiedenen Geschmacksrichtungen, wo man kleine Schaumstoffpfeile verschießen kann. Das ist mal so ganz platt ausgedrückt. Oder gibt es da noch was zu ergänzen zu der ganzen Geschichte?
Nee, passt so.
Ja, das sind halt Schaumstoffpfeile, die halt auch ungefährlich sind, also die auch zu keinen Verletzungen führen können. Es sei denn, man steckt sie sich in die Nase und die kommen nicht und man kriegt sie nicht mehr rausgezogen, aber das ist dann was anderes. Jedenfalls sieht es so aus, dass Hasbro auf diese Ultra One ein DRM drauf liegen hat. Das hat jedenfalls das Wall Street Journal kommuniziert heute. Da gab es es gibt jedenfalls einen Artikel auf Wall Street Journal über dieses Teilchen. Und wie es aussieht, wenn man Third-Party-Patronen oder Schaumstoffpfeile dort reinsteckt, dreht das Magazin einfach weiter und sie wirft es nicht aus oder sie schießt es nicht raus und es gehen nur die Original-Wurfgeschosse oder Schießgeschosse, sind ja keine Wurfgeschosse. Die Frage ist jetzt, wie erkennt das die Nerfgun? Und da gibt es die verschiedensten Spekulationen. Man geht davon aus, dass eine Materialerkennung stattfindet und dass diese spezielle Mischung von dem Schaumstoff halt patentiert ist und dass es halt auch noch im Moment so aussieht, dass es keiner nachbauen kann, weil man die Zusammensetzung nicht kennt. Andere sagen, da befindet sich ein NFC-Chip drin oder so eine Intelligenz in dem Schaumstofffall. Das halten aber wiederum viele für Unsinn, weil dann auch die Herstellung von diesen verschiedenen oder von den Pfeilen einfach zu teuer ist oder es einfach zu kostspielig ist. Also ich vermute auch, dass da eine Erkennung des Schaumstoffs vorliegt oder dass das Material erkannt wird. Und das liegt am nächsten, sage ich jetzt mal. Mhm. Interessant.
Ja. Ja, also kann man machen, aber bin mal gespannt, ob es da nochmal irgendwie einen Shitstorm geben wird, weil bis jetzt ist mir da groß noch nichts irgendwie untergekommen.
Ja, also ich bin ja nicht in diesem Nerfgun-Thema drin. Mich interessiert ja eher diese DRM-Geschichte und deswegen habe ich das mit reingenommen. Ich weiß nicht, ob es inwiefern sich die Preise unterscheiden zwischen einer Third-Party-Munition und zwischen originaler Munition. Und wenn die Preisunterschiede natürlich signifikant sind, dann macht es natürlich schon Sinn, sich eine Nerfgun auszusuchen, wo kein DRM vorliegt. Und das sind ja nach meiner Meinung extrem viele. Wie man jetzt gelesen hat, ist wahrscheinlich dieses die erste mit DRM. Also würde ich mir persönlich keinem Ultra One nehmen, auch ob ich jetzt eine Reichweite von 36 habe oder 23, das wäre mir dann relativ egal. Ja, weil es gehen die Dinge ja auch mal verloren. Man kann die ja nicht alle wieder auf einsammeln. Irgendwann fliegt mal so ein Ding so weit weg, dass man es nicht wiederfindet oder irgendwie. Oder es fliegt in den Gullideckel und ist weg. Also man muss ja schon irgendwo von Verbrauchsmaterial ausgehen. Mhm. Naja, egal. Hasbro macht das schon.
Okay, mal gucken, wie lange sie damit durchkommen.
Ja, wenn nicht, lassen sich was anderes einfallen.
Ja, okay, auf Ideen kommen ja sehr viele. Ja. Wir hatten es in der Pre-Show ja auch schon. Es gibt ja durchaus Kaffeemaschinen, Kapselhersteller, die das auch schon versucht haben. Ja.
Ja. Es gibt ja auch im 3D-Druckbereich die Filamente. Es gibt ja 3D, oder es gab, ich weiß nicht, ob das immer noch der Fall ist, es gab einen 3D-Druckerhersteller, der nur die Originalfilamente akzeptiert hat vom Hersteller. Gab es ja auch. Da war denn der Drucker relativ günstig, aber das Verbrauchsmaterial sehr teuer. Ist ja alles schon da gewesen.
Das kennen wir irgendwo her.
Gab es ja auch im Tintenpatronenbereich oder gibt es, glaube ich, immer noch. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Dass man keine nachgefüllten Patronen einsetzen können, dass die gechippt waren, dass ein Chip drauf saß, der dann dementsprechend nur so die Tintenpatrone zum Laufen gebracht hat.
Ja, mein Drucker sagt auch immer, sie haben keine Originalpatrone eingesetzt. Aber das stimmt mich nicht, weil drucken kann ich trotzdem.
Und Garantie ist abgelaufen, von daher macht es dann auch keinen Sinn mehr, da Originale einzubauen. Ja. Es sei denn, du machst dann hochwertigen Fotodruck, aber das ist dann auch eine ganz andere Geschichte.
Selbst der ist mit den Patronen, die ich oder mit dem Refill, den ich im Einsatz habe, für das normale Auge kein Unterschied erkennbar.
Ja, aber auch wie gesagt, da gibt es ja auch Unterschiede. Es gibt solche Third-Party-Patronen, es gibt solche und wenn man da natürlich auch ein bisschen auf Qualität achtet, kommt man da, denke ich, auch ganz gut weg.
Ja, ja. Wobei ich will ja von dem Druckersystem weg. Ich gerade im Bereich Fotodruck hätte ich gerne was anderes. Aber es ist ja auch immer eine Kostenfrage, gerade in dem Bereich. Wenn du da qualitativ sehr hochwertig was haben willst, für welches System entscheidest du dich und wie teuer wird die Geschichte? Ja. Oder es kann sehr schnell sehr teuer werden, sagen wir mal so.
Ja, das und ist wohl wahr.
Für einen A4-Ausdruck dann horrende Preise bezahlen, habe ich auch keinen Bock. Ja, weil es ist ja privat, es ist ja nicht mein Beruf, ja, den ich da mache. Aber da ist ja auch wieder die Frage, Qualität, ja, Preis-Leistung, muss halt auch erstmal die für dich passende Lösung dann finden. Ja.
Ja, so ist es. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir in die Gadget-Ecke, oder?
Yes, yes.
Wo wir gerade bei Hasbro waren, ist es nicht ganz so weit, auch zur Firma Lego zu gehen. Obwohl, ich möchte die jetzt ungern in einen Topf werfen. Also Lego steht bei mir vom Image schon ein bisschen weiter über Hasbro, muss ich so sagen. Aber egal, wollen wir jetzt ja keine Grabenkämpfe aufmachen. Ich habe mal wieder ein Rezensionsexemplar bekommen von der Firma Lego. ein Produkt, was mich persönlich extrem freut, weil ich habe so ein Ding schon mal begeistert im Einsatz gesehen, live im Einsatz gesehen, und ich war begeistert, was so alles möglich ist in der modernen Forstwirtschaft. Ne? Also das ist ja der Wahnsinn. Wenn man das früher gehabt hätte, mein Gott. Es handelt sich nämlich um ein Lego-Technik Harvester. Harvester ist so der gängigste Begriff, den man mittlerweile dafür gefunden hat. Das ist eine Forstmaschine, also eine Erntemaschine, um Bäume zu ernten und dementsprechend gleich zu konfektionieren und zu entasten. Das macht er relativ, ja, sagen wir mal, fast vollautomatisch.
Das Lego-Modell?
Nein, das Original, sage ich jetzt mal. Also man muss sich das so vorstellen, man ist im Wald mit so einer riesigen Maschine, mit dementsprechend, je nach Modell, da gibt es natürlich auch verschiedene Typen, mit 8 Rädern und mit 4 Achsen, also ein sehr geländegängiges Fahrzeug. Man hat einen Führerstand, wo der Maschinenführer drin sitzt, und das Ding ist voll drehbar, und man hat einen Erntearm, und dieser Erntearm greift Bäume, sägt die Bäume ab und konfektioniert die in dementsprechende Stücke, wie man sie haben möchte. Man kann sie auch am ganzen Stamm lassen. Und man hat die Möglichkeit, dass der Stamm komplett durch diesen Erntearm, durch diesen Harvesterarm durchfährt und auch gleich das ganze Ding entastet, also die ganzen Äste komplett vom Baum runter säbelt. Und das geht vollautomatisch, mehr oder weniger. Das kann man alles, oder das kann alles der Maschinenführer im Fahrzeugstand oder in der Kabine durchführen, mit einem Joystick. Tja. Dafür brauchte man früher eine ganze Menge Waldarbeiter. Mhm. Natürlich muss man auch mit dem Gerät an Ort und Stelle kommen, das muss man auch dazu sagen. Also es ist jetzt nicht für jeden Waldbereich geeignet, weil das Ding ist natürlich auch nicht klein, keine Frage. Also das ist die Grundfunktion von so einem Harvester, von so einer Forstmaschine, einer Baumerntemaschine, wie man die auch nennen mag. Live ist das wirklich sehr beeindruckend, sich das Ganze anzusehen. So. Das jetzt zum Original und jetzt zur Kopie oder jetzt zum Modell. Das Modell ist natürlich dem Original sehr gut nachempfunden, wie man es auch von einem Lego-Technik-Modell gewohnt ist. Und die Besonderheit an diesem Modell ist, dass es ein Pneumatikmodell ist. Das ist das erste Mal, dass wir hier ein Pneumatikmodell besprechen. Wir haben zwar schon eine Menge Technikmodelle besprochen und auch schon eine Menge anderer Lego-Modelle, aber Pneumatik hat hier eine Premiere. Pneumatik ist eine Technik, die Lego schon relativ lange im Sortiment hat. Mein erstes Pneumatikmodell war 1987 der legendäre Bagger. Der Kettenbagger, der rote, der relativ kompakte. Und da lief Pneumatik noch mit einer manuellen Pumpe. Das heißt, da muss man halt noch pumpen, um dementsprechend den Luftdruck aufbauen zu können. Und mittlerweile ist das ja eleganter gelöst. Mittlerweile hat man da einen Batteriemotor sitzen im hinteren Bereich des Modells. Jedenfalls bei diesem Harvester ist das so. Und da steckt man eine Batterie rein, und da wird der Motor, also der Kompressor, der den Luftdruck aufbaut, über die Batterie betrieben. Und man hat dann dementsprechend über Knopfdruck die Möglichkeit, den Erntearm zu bedienen, also über Pneumatik. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Ist ja auch sehr gut umgesetzt. Man kann halt das Ding hoch und runter, man kann den Arm zusammendrücken. Es wird auch ein kleiner Miniaturstamm mitgeliefert, wo man dann halt sein Glück probieren kann und den halt im Erntearm einspannen kann. Da muss man so ein bisschen Geduld haben, dass man das hinbekommt, weil natürlich, wenn man den Arm stoppt und in Bewegung setzt, auch so ein bisschen eine Schwingung in diesem Modellarm drin hat. Das ist natürlich ganz klar, muss man so ein bisschen im Gefühl haben, liegt aber an der Natur der Sache von dem Modell. Aber dieses Pneumatiksystem ist halt immer noch wieder faszinierend, was man alles so mit einem simplen Luftdrucksystem alles in Bewegung setzen kann. Kleiner Erklärungspunkt, wenn man das Ding zusammenbaut und den Pneumatikmotor in Betrieb setzt, wundert euch nicht. Das ganze Gerät oder das ganze Modell vibriert etwas. Das ist bei normalen Pneumatikmodellen bisher nicht der Fall gewesen, die ich in den Fingern hatte. Hier ist es entweder ein Bug oder ein Feature. Liegt aber daran, dass der kleine Druckluftschlauch im Inneren gegen die Motorabdeckung oder gegen die Abdeckung, man kann das Ding hochklappen, dran schlägt. Ich habe das Ding nochmal demontiert und zusammenmontiert. Es ist immer wieder das Gleiche, weil der Schlauch kann nur dort lang geführt werden. Ich habe da nochmal im Netz geguckt und da gibt es einen bekannten YouTuber, der das gleiche Problem hatte. Also das scheint normal zu sein. Kann natürlich auch sein, dass durch diese Vibration das Motorfeeling simuliert wird von dem Modell oder von dem Gerät. Ist am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber tut der Funktion und der Freude am Modell nach meiner Meinung keinen Abbruch. Das Ding hat 1000 Teile, ist also ein relativ kleines Set für ein Technikmodell von der Teilanzahl. Ist dennoch komplex von einem Zusammenbau. Also ich würde jetzt keinen dran lassen, der das erste Mal ein Technikmodell zusammenbaut. Aufgrund der Pneumatikgeschichte sollte man sich schon ein bisschen mit Lego-Technik befasst haben. Also Schwierigkeitsgrad ist schon etwas höher, nach meiner Meinung. Also einen vollkommenen Lego-Technik-Anfänger würde ich jetzt nicht dran setzen. Wir haben noch ein paar andere Features, wie zum Beispiel dass die kompletten Achsen auf Pendelachsen, also das sind Pendelachsen, somit haben wir eine optimale Federung, also eine optimale Simulation der Geländegängigkeit. Also die ganzen Achsen sind als Pendelachse aufgehängt. Wir haben eine Knicklenkung, die man natürlich auch betätigen kann und somit das Gerät auch vernünftig lenken kann. Man muss sich so ein bisschen an das Lenkverhalten gewöhnen. Am Anfang denkt man, es ist ein wenig hakelig. Ist aber dem geschuldet, dass wir hier über eine Knicklenkung, also dass wir einfach eine Knicklenkung haben und die nicht so direkt reagiert wie eine konventionelle Frontachsenlenkung. Aber das ist natürlich auch dem Original nachempfunden und deswegen haben wir da so das Gefühl, dass es ein wenig hakelig ist. Aber das ist auch eine Gewöhnung, die man halt einfach haben muss und wie man sich einfach an das Modell gewöhnt. Das sind so die grundlegenden Funktionen. Das Modell macht nach meiner Meinung recht viel Spaß, auch das Zusammenbauen macht Freude. Es ist, denke ich, nicht nur ein Vitrinenmodell, sondern es ist auch ein Modell, was durchaus bespielbar ist und durchaus nicht nur für die Vitrine geeignet ist. Durch das viele Verbauen von normalen Lego-Teilen und nicht nur Lego-Technik-Teilen hat man ja auch so einen gewissen Modellcharakter. Die Puristen, die auf Lego-Technik stehen, die finden das jetzt nicht so gut. Die Leute, die so ein bisschen mehr auf den Modellcharakter stehen, die finden das gut. Ich persönlich finde es sehr gut. Was mich allerdings ein wenig gestört hat, man hätte ja ein bisschen weniger auf Farbenfreude setzen können. Nichts gegen die Grundfarben des Modells, das Grün und das Weiß und das Schwarz. Das ist alles in Ordnung, das sind die typischen Farben des Originals. Aber man findet hier noch ganz, ganz viele andere Farben wieder. Ich glaube, 8 oder 9 verschiedene Farben haben wir insgesamt. Und das hätte man etwas dezenter gestalten können. Das ist ein kleiner Kritikpunkt, den ich hier habe, weil die Bauteile, die da verbaut sind, gibt es auch in anderen Farbtönen. Da hätte man etwas dezenter agieren können. Das ist ein Kritikpunkt. Das ist aber auch ein subjektives Empfinden. Muss jeder für sich selbst entscheiden. Mich persönlich stört es. Es gibt noch so ein paar Zubehörteile, die dabei sind. Es gibt eine Motorsäge, nicht funktionsfähig natürlich. Es gibt noch so einen kleinen Sägebock, wo man noch was einlegen kann, also was so den so ein kleines Zubehörzeugs noch dazu ist, was man beim Technikmodell eigentlich auch nicht braucht, aber okay. Und es gibt diesen Stamm, der dort denke ich, sehr wichtig ist, weil den kann man halt greifen und durch den Harvesterarm durchlaufen lassen. Ja, es ist ein schickes Modell, macht Freude zu bespielen und es zeigt mal wieder, dass Pneumatik eine Trägerfunktion oder ein Trägerprodukt ist und eine Trägertechnologie von Lego ist und dass sie das seit dem Beginn von Lego-Technik bis heute fortgeführt haben und weiterentwickelt haben. Ne? Wenn man bedenkt, 87, mein erstes Pneumatikmodell. Wahnsinn. Wird erstmal bewusst, wie alt man schon ist. Ja. So, und der Preis liegt derzeit bei Amazon bei 97 Euro oder 98 Euro aufgerundet mit ein paar zerquetschten. Listenpreis war 129, aber dementsprechend kann man ja immer noch ein paar Prozent da abziehen und derzeit, wie gesagt, für 98 Euro zu haben. Und das ist ein fairer Preis. Es ist auch kein brandfrisches Modell mehr, das gibt es schon etwas länger und von daher haben sich die Preise auch so ein bisschen eingependelt. Aber noch immerhin ein sehr, sehr schönes Modell. Macht Freude.
Ja, macht optisch einen guten Eindruck, ja.
Ja, das zeigt, was Lego so technisch gerade so kann mit den ganzen Funktionen. Und es ist ja auch kein, wie soll ich sagen, es ist noch ein relativ kleines Technikmodell, ein kleines Technikset, jetzt nicht von den Ausmaßen, das Ding ist schon recht groß. Aber erstens war vom Preis her, aber man hat, wie gesagt, sehr viel Funktion in ein relativ kostengünstiges Technikmodell bekommen, weil es gibt da ja durchaus andere Produkte, da geht es so richtig ins Geld, in den Technikbereich.
Ja,
gut. Von daher, schönes Modell. Viel Freude hat es gemacht, das zusammenzubauen.
Ja. Das ist doch schön.
An dieser Stelle nochmal recht herzlichen Dank an die Firma Lego für das Rezensionsexemplar. Ja, sollte man ja auch mal ab und zu mal sagen, dass man das nicht für selbstverständlich erachtet, dass man immer Rezensionsmodelle bekommt. Ja, gut. Dann hätte ich es doch für heute.
Ja, gut, dann sind wir quasi am Ende der Sendung angelangt.
Das hast du schön gesagt. Wenn alles gut geht, wenn alles gut geht, hören wir uns nächste Woche wieder.
Ja, bis dann.
Okay, bis dann.
Ja, tschüss.